Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Folge 8 heute und wie immer mit uns, mit Taufik Khalil und...
Ja, mit Ralf Exel. Und die Folge 8, die wird ein echter Leckerbissen. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit einem der besten Köche Deutschlands oder vielleicht sogar weltweit. 3 Michelin-Sterne, 5 rote Hauben im Gourmillo. Was das alles bedeutet, darüber reden wir. Mehr geht eigentlich gar nicht. Hatten... Super Restaurant in München, das Restaurant Jan, das ist nämlich sein Vorname und deswegen sagen wir herzlich willkommen Jan Hartwig.
Vielen Dank, große Freude und Ehre hier zu sein, danke für
die Einladung. Wir freuen uns sehr. Erste Frage, wir sind jetzt vormittags dran, was gab es heute zum Frühstück bei dir?
Ihr werdet lachen, wir sind ja unweit vom Viktualienmarkt, meine alte Nachbarschaft sozusagen, ich habe mal im Tal gewohnt und ich habe tatsächlich eine Fischsemme gegessen. Oh. Macht man alle Jubeljahre mal, ich hatte Bock drauf, habe ich gegessen, hat geschmeckt, tolles frühlingshaftes Wetter fast schon hier in München heute und deswegen... gab es eine Fischsemmel.
Genau, wir sind nämlich im Podcast-Studio im Herrschaftszeiten. Es ist hier im Tal, ältestes, zentralstes München, im Paulaner im Tal. Steht natürlich auch für bayerische Tradition hier, dieses tolle Wirtshaus. Zum Beispiel gibt es da Weißwürst. Ist das was, wo man dich mal locken könnte mit sowas?
Aber immer. Nee, wird tatsächlich. Ich bin großer Fan von den bayerischen Brauchtümern und von der Kulinarik. Weißwurstfrühstück ist etwas Tolles, aber es sollte auch ein Frühstück sein. Also man sagt ja, die dürfen das 12-Uhr-Leiten nicht hören. Da muss ich total mitgehen, weil ich finde, schmecken tun sie wahrscheinlich auch um 15 Uhr, aber irgendwas sperrt sich dagegen, dass man diese Tradition irgendwie wahren sollte. Und ich esse sie tatsächlich vormittags.
Dann aber richtig so mit Brezen und mit einem Weißbier?
Mit Weißbier, natürlich, selbstverständlich. Das ist eine geile Kombi. Ich finde Weißbier... oder sagen wir so, Weißwurst-Senf.
Ich esse
auf keinen Fall anderen Senf als den süßen Hähnelmeier dazu. Eine frische Brezel, ein bisschen Butter drauf, die dann so pomadig runterläuft und dazu gehört auf jeden Fall ein Weißbier. Das Einzige, was noch erlaubt ist, ist ein leichtes Weißbier. Und die Kombi, finde ich, ist so ikonisch wie Spaghetti-Eis, also die Kombi Vanille-Eis mit Erdbeeren oder vielleicht Caprese, Mozzarella, Tomate, Basilikum, wow. Also Weißwurst und die dazugehörigen Condiments, das ist so die Dreifaltigkeit der Kulinarik.
Die Dreisternigkeit.
Da kriegst du mich immer mit, definitiv.
Die Dreisternigkeit definitiv. Des bayerischen Frühstücks,
ja,
oder?
Ja, absolut, absolut.
Das klingt super. Da sind wir schon voll drin im Essen. Ich meine, worüber sollen wir mit dem Koch auf einem Ding sonst sprechen? Wir haben so eine Rubrik am Anfang, so ein kleiner Warm-up, Hop oder Top, entweder oder. Du kannst einfach nur sagen was, aber du kannst es auch ein bisschen begründen. Und zwar die erste ist Pizza oder Kaviar?
Pizza. Das muss ich begründen. Jetzt wird mein Kaviar-Lieferant böse werden. Nein, ich finde ganz ehrlich, was ich ganz wichtig finde bei dieser Arbeit, die wir machen und diese Kulinarik, die ich anbiete, das ist etwas, was Besonderes ist und so sollte es auch bleiben. Und definitiv muss man sagen, ist eine Pizza alltagstauglicher als ein Kaviar. Einfach, weil man sich darüber im Klaren sein muss, dass das ein sehr, sehr rares Produkt ist, wofür auch ein Fisch stirbt. Das ist bei einer Pizza nicht unbedingt gegeben. Da kannst du auch alles drauflegen, aber du musst nicht per se dafür ein Tier töten, was schon mal charmant ist. Und deswegen finde ich schon mal per se, dass es was Besonderes sein sollte. Und ganz ehrlich, wovon reden wir? Jeden Tag Kaviar, Blödsinn. A, habe ich da gar keine Lust drauf. B, ist das an Dekadenz nicht zu überbieten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gerade über Weißwurst geredet. Ich bin ein Freund vom Butterbrot, vom Spiegelei, von der Weißwurst, von der Pizza, auch vom Kaviar, aber bitte alles irgendwie zu seinen Momenten. Und Kaviar ist definitiv was Besonderes.
Jetzt muss ich aber noch fragen, Pizza wie? Also ich meine, ja, wir wissen ja, verpönt ist mit Ananas, aber wie hast du deine Pizza gerne?
Ah, das wollt ihr nicht wissen. Da werde ich jetzt, da kriege ich wahrscheinlich den Shitstorm.
Ja, wir nehmen das.
Also ich habe so zwei Läden, wo ich Pizza esse. Ich bin kein Freund von neapolitanischer Pizza, weil mir die einfach zu schwer im Magen liegt. Ich bilde mir ein, ich vertrage die nicht so gut. Da gibt es jetzt wahrscheinlich auch Millionen Hörer, die sagen, er hat keine Ahnung, von mir aus habe ich da keine Ahnung. Ich vertrage sie nicht so, für mich ist das nicht fertig gegangener Teig. Ich mag lieber eine knusprige, eine römische. Und ich nenne das immer, wenn ich mit meiner Frau Pizza esse, so scherzhaft Pizza Perversio, weil sie wirklich pervers klingt. Also ich mag eine Pizza salzig, fettig, scharf, Und einfach von allem ein bisschen zu viel. Das heißt, gerne ein bisschen zu viel Käse, gerne Sardellen, gerne Gorgonzola, gerne viel Knoblauch, gerne Zwiebeln und jetzt noch eine scharfe Salami. Und dann kriegst du das Zucken, oft schon, wenn ich das erzähle. Ja, das ist so, mancher kriegt schon Sodbrennen, dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich finde es sehr geil, auch das ist aber was Besonderes, ja. Ich esse weder Kaviar noch Pizza jeden Tag, aber wenn Pizza, dann muss sie so ein bisschen reinscheppern. Und ich verstehe und respektiere die Idee einer Pizza Margherita, was sehr, sehr wahrscheinlich auch die allererste Pizza der Welt war. Und es spiegelt ja die Landesfarben von Italien wieder, was viele nicht wissen. Rot von der Tomate, weiß von Mozzarella, grün von Basilikum. Und es ist sehr, sehr lecker. Aber für mich zu langweilig. Da muss ein bisschen mehr passieren. Ich liebe Pizza Perversio. Und dann darf schon mal ein bisschen...
Darf ich nicht meiner Tochter erzählen mit der Margherita? Die liebt sie.
Ja. Ralf, was willst du auf die Pizza?
Boah, ich bin auch völlig jetzt beim Jan. Also ich mag aber gern so Napoli, bisschen Sardellen drauf, bisschen Kapern drauf, bisschen Oliven. So ein bisschen, da muss schon ein bisschen Pfiff dabei sein, auch mal gern was Scharfes, das ist mein Ding. Ja.
Ich bestelle mal mit scharfer Salami und Doppelkäse.
Ja, geil. Was ganz Leichtes. So.
Genau, für einen schmalen Fuß.
Machen wir mal weiter. Du bist ja wirklich ein, wie soll man das sagen, man würde sagen Hochleistungssportler, wenn man beim Sport geht. Du bist in einem Metier zu Hause, wo es drauf ankommt. Was ist für dich wichtig? Präzision oder dann doch Intuition?
Beides. Also sage ich intuitiv, sage ich jetzt beides, weil das eine geht ohne das andere nicht. Ich finde, auch wenn uns oft attestiert wird, perfekte Teller zu machen, perfekt zu arbeiten, Perfektion gibt es nicht, kein Mensch ist perfekt, ich will gar nicht perfekt sein. Und ich mag auch keine Menschen, die perfekt sind vermeintlich, weil ich diese Ecken und Kanten suche. Ich mag keine glatt gebügelte Chartsmusik, ich mag keine Gerichte, die einfach nur lecker sind, sondern es muss, das hat man eben an der Pizza gesehen, es muss auch anecken. Und ich finde, dass es bei Speisen so ein bisschen wie bei Musik sein kann, ruhig mal ein bisschen zu laut, natürlich dann auch mal leise Töne anschlagen, das ist auch wichtig, da die Balance zu finden. Aber ich mag eigentlich Menschen, Kunstwerke, Autos und Momente im Leben, die so ein bisschen Ecke und Kante haben, weil ich das viel charismatischer finde und so versuche ich auch zu kochen. Also, Perfektion gibt's nicht. Wir versuchen das anzustreben. Ich versuche, das bestmögliche Produkt zu kaufen und bestmöglich zuzubereiten. Und dann kommt man der Perfektion schon relativ gut entgegen. Perfektion funktioniert ohne Präzision nicht, definitiv. Also ich bin extrem analytisch, ich bin extrem reflektiert, ich bin extrem fokussiert und ich kann sehr, sehr akribisch mich reindenken und extrem akkurat arbeiten, was ich sehr wichtig finde. Aber das alles, was wäre das alles ohne Bauchgefühl, ohne Leidenschaft, ohne auch mal so ein bisschen frei von der Leber weg und ohne Intuition. Also das eine geht ohne das andere nicht.
Weißwein oder Weißbier?
Weißwein. Beides zu seiner Zeit. Wenn ich mich festlegen müsste, Weißwein.
Eine klare Entscheidung. Niedersachsen oder Bayern?
Mein Herz hat noch einen festen Fleck in Niedersachsen. Gute Frage übrigens. Mein Herz hat einen Platz in Niedersachsen, aber es schlägt in Bayern. Ich bin hier mittlerweile 12 Jahre zu Hause. Ich bin verheiratet. Ich habe meinen Traum aufgebaut hier mit meinem Restaurant. Ich habe mittlerweile eine 2-jährige Tochter. Unser Sohn ist unterwegs und wird im Mai die Familie bereichern. Also ich sehe meine Zukunft hier und insofern, ich habe mein Herz hat einen Platz im beheimateten Niedersachsen, aber es schlägt hier in Bayern, definitiv. Und für Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir haben schon gehört, du schwärmst für die italienische Küche, die einfache, die Pizza. Auf der einen Seite, deine Küche ist, glaube ich, aber eher französisch ein bisschen.
Nee, gar nicht, ehrlich
gar nicht
gesagt.
So?
Also ich bin sicherlich klassisch ausgebildet, was automatisch auch frankophil, zumindest so, ich habe am 1.8.2000 meine Ausbildung angefangen, das ist jetzt über 25 Jahre her. Und klassische Ausbildung in einem gehobenen Restaurant, in meiner Ausbildung gab es auch schon Michelin-Stern, da hieß das automatisch, dass man A, sehr, sehr viele französische, es gibt so einen Küchenslang, so ein Küchenfranzösisch, viele, die ganzen Posten beispielsweise haben französische Namen, der Saucier, die Patisserie, der Sous-Chef, der Chef de Cuisine, der Tonon, was der Springer bedeutet, Garde-Manger, Entremetier, also es gibt sehr viel Fachvokabular auf Französisch. So, und man ist relativ klassisch. Also es fängt jetzt an, die Mehlschwitze heißt nicht Mehlschwitze, sondern Roux. Ja? Und jeder kennt den Begriff von Bechamel und das ist im Prinzip ist das alles Französisch. Aber ich stehe dafür und das ist etwas, was ein Prozess ist, der auch nie aufhört, meiner Meinung nach, sondern ich möchte das rausarbeiten im Zusammenarbeit mit meinem Team, dass wir uns dieser deutschen Kulinarik, der deutschen Geschmacks-DNA und der deutschen Historie, was Essen und Trinken angeht, annehmen und das machen wir und ich habe ganz viele, jetzt gerade Gerichte auf der Karte, ein Amüsbusch, das ist ja dieser berühmte Gruß aus der Küche, ist gerade ein Solei. So, wir haben einen Gulasch aus Kalbsbries. Wir haben eine Forelle mit Meerrettich und Krähen, mit roter Beete und Krähen. Ja? Also das sind schon durchaus deutsche Geschmäcker, vielleicht noch ein bisschen über die Grenzen hinaus. Wenn ich jetzt Gulasch sage, sicherlich auch eher Österreich, Ungarn. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ich habe eine große Freude daran. Dessert, Vordessert ist ein Bananasplit. Ich habe Schwarzwälder Kirsch auf der Karte gehabt im Sommer. Also das sind Sachen, wo ich sage, ich bin auch einfach sehr, sehr müde. Ihr müsst wissen, ich bin letztes Jahr über 60 Mal geflogen und du kriegst auf der ganzen Welt im Prinzip natürlich schon die gleichen Produkte und oft die gleichen Zubereitungsarten. Und ich weiß nicht, der Deutsche neigt immer ein bisschen dazu zu sagen, das Gras ist auf der anderen Seite der Wiese grüner. Und das finde ich so schade, weil wir haben eine tolle Länderküche. Und man muss sie nur ein bisschen filigraner ausarbeiten, weil es natürlich viel mehr ist. Du fragst jetzt einen Amerikaner auf der Straße in Tokio, was ist deutsche Küche? Dann wird er wahrscheinlich sagen, Bratwurst und Sauerkraut und vielleicht noch Bier und Lederhosen. Das ist alles richtig und das finden wir auch toll. Aber es gibt ja so viel mehr. Und was uns ein bisschen unterscheidet, ist, dass ein Japaner ziemlich sicher keinen Geißburger Marsch kochen würde. Oder dass ein Spanier sich vielleicht nicht sagt, was kann ich ein ganz Tolles aus Kaiserschmarrn machen oder aus Rindsrouladen, sondern dass die stolz sind auf ihre Länderküche. Und wir sagen immer, ja, wir machen jetzt Hamachi mit Wasabi-Eis und wir müssen jetzt überall ist Asia-Produkt drin und überall ist Französisch und Gourmet-Küche, den Begriff finde ich im Übrigen ganz, ganz grauenhaft, genau wie Fine Dining. Aber Gourmet-Küche ist ja automatisch immer elaborierter Kram. Französische Küche, die Hälfte kannst du nicht aussprechen, die andere Hälfte willst du nicht essen, dann ist es viel zu wenig für dein Geld, du wirst ja auf keinen Fall satt, das ist der größte Bullshit, den es gibt, ja. Also ich habe noch nie erlebt, dass bei mir jemand aus dem Lokal raus ist und gesagt hat, der hat noch Hunger, noch nie. So, und das ist der größte Vorurteil von Leuten, die sich wirklich, da muss man ganz ehrlich sagen, die entlarven sich sofort damit, dass sie keinen Plan haben davon, wenn sie sagen, in diesen Läden gibt es ja eine Erbse unter der Glosche, du wirst nicht satt und bezahlst ein Vermögen, das ist völliger Quatsch.
Das heißt also Molekularküche zum Beispiel. Ich war mal in Spanien, ich habe mal so Molekularküche, da kriegte ich dann irgendwas. Das war alles mit Gold und es rauchte auf meinem Teller. Ich bin rausgegangen aus dem Lokal und bin dann erstmal in eine Tapas-Bar in Valencia.
Ja, das ist fürchterlich. Die Geschichten kenne ich auch. Ist mir noch nicht passiert. Allerdings, gut, Molekularküche ist alles, ne?
Ja, ja.
Wenn du jetzt einen Fisch in die Pfanne haust, dann funktioniert das durch eine Art Molekularküche, ja? Also es gibt eine Bratkruste, wie entsteht die? Weil gewisse Proteine garen und so. Also am Ende des Tages ist es ja alles Physik und molekular, aber ich weiß, was du meinst. Und bei uns hat sich noch niemand beschwert, dass er nicht satt ist. Und wenn, dann mache ich ihn schon satt. Da gibt es noch ein Scherbchen Brot oder irgendwas. Da muss keiner hungrig nach Hause gehen.
Das Interessante dieses Vortrags, den wir gerade gehört haben, ist, eigentlich war die Ausgangsfrage Italien oder Frankreich.
Ah, okay. Ja, da hättest du anders fragen müssen. Ich bin immer für präzise und klare Sprache.
Ich habe ja den Fehler gemacht, dass ich dir quasi gesagt habe, dass du tatsächlich, dass das eher
Aber auch da würde ich mich jetzt, um die Frage nochmal aufzugreifen, ich würde mich da gar nicht festlegen wollen, weil alles zu seiner Zeit. Ich liebe wirklich, jeder kennt so diese Erfahrung, rot karierte Tischdecke, kleine Trattoria, einfachste Produkte, was ich liebe. Manchmal wirklich ein hinreißendes Brot, vielleicht vom Grill und dazu eine Büchse Sardinen oder sowas. Das kann ja dahinschmelzend sein. So, aber natürlich bin ich auch gerne in einem Bistro in Paris und esse ein Entricot mit Pommes und Bernis. Jetzt hört ihr mich gerade sagen, Entricot mit Pommes und Bernis. Also definitiv lieber als jetzt eine Pseudo-Fine-Dining-Nummer, weil ich stehe schon auf die Ehrlichkeit und auf die Transparenz und auf die Produktqualität als solche. Und wenn du mich jetzt nochmal fragst, ich nehme vielleicht jetzt mal eine Frage vorweg, ohne dass ich wüsste, dass ihr sie stellen wollt, aber definitiv eher Kneipe als Gourmet-Tempel. Ja, definitiv.
Das ist meine klare Aussage.
Das ist eine gute Frage, die hatten wir gar nicht auf dem Zettel.
Aber die war gut gestellt und beantwortet.
Nein, weil, weißt du, bei mir geht es bei dem, das größte Ziel, was ich machen möchte, der Mensch geht in ein Drei-Sterne-Restaurant und die absolute Basiserwartung ist, dass es fantastisch gut schmeckt. Dessen bin ich mir bewusst und das können wir auch liefern. Aber wir wollen mehr liefern. Wir wollen den Leuten eine gute Zeit geben. Wir wollen Leute mit unserem Service begeistern. Wir wollen, dass es menschelt. Wir wollen, bei uns darf man laut lachen. Bei uns möchte ich, dass die Gläser klirren, schon alleine aus wirtschaftlichem Interesse. Ich will, dass gelacht, gefressen, gesoffen wird. Das, so sehe ich meinen Laden. Und deswegen sage ich natürlich so ein bisschen übertrieben und so ein bisschen überspitzt und überzeichnet lieber Kneipe als schickes Gourmet-Restaurant.
Finde ich eine coole Aussage. Ja.
Ist es tatsächlich so? Hast du manchmal das Gefühl, dass manche gehen in so ein Lokal, 3 Sterne, und haben fast so ein bisschen, als ob sie in eine Kathedrale gehen, ja,
weil ich das in eigener Erfahrung erlebt habe. Früher war das viel schlimmer, in Anführungsstrichen, was ist denn schlimm, aber früher war das wirklich so, ich kann euch berichten von einem Veranstaltung, das werde ich nie vergessen, da war ich 21 Jahre alt, die Veranstaltung war in Stuttgart und wir mussten ein bisschen früher anreisen, Stuttgart ist nicht so weit nach Bayersbronn weiß man, gibt es fantastische Restaurants und
Harald Wohlfahrt
noch am Herd gestanden und das ist eine Gottheit gewesen für uns junge 21, 22-jährige Köche. Und wir hatten also abgemacht, wir gehen am Vorabend da essen, 4 Männer, 4 Jungs, eher gesagt, aus diesem Restaurant, wo ich damals gearbeitet habe. Und wir sind da hingefahren, völlig geschwängert von Ehrfurcht und so ein bisschen beängstigt auch. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt oder ob ihr mir da folgen könnt, wenn ich sage, ich war fast schon froh darüber, dass es vorbei ist, obwohl es noch gar nicht angefangen hat.
Oh.
Ich war fast schon, ich habe mich so drauf gefreut und war so aufgeregt und so ehrfürchtig, aber ich konnte es auch schon, dachte schon, hoffentlich ist es bald vorbei. So, jetzt kommen wir da rein. Es war ein sehr, sehr heißer Tag, August. Wir sind da hingefahren und dann bist du da im Schwarzwald, wo natürlich auch die Luft stehen kann. Und dann sitzt du da in dieser Schwarzwaldstube mit deinem schlecht sitzenden Anzug und mit deiner fürchterlich gebundenen Krawatte und hast den Schweiß, den Angst- und den Freudenschweiß gleichermaßen auf der Stirn und denkst dir, um Gottes Willen jetzt, ja, und gleich kommt er. Und dann kam ein geiler Restaurantleiter rein, Ansgar Fischer, der ist viele, viele Jahre da gewesen, hat alle Lorbeeren verdient in dieser Zunft, die man verdienen kann, ist ein hervorragender Gastgeber, vor allen Dingen, weil er auch so empathisch und so sympathisch ist und Leute lesen kann. Und der kam auf uns 4 Jungs zu, werde ich nie vergessen, und hat sofort das Eis gebrochen, indem er nicht gesagt hat und uns gemustert hat von oben nach unten, was wollen die hier, können die sich das leisten, weil uns kannte ja auch keiner. Wenn ich heute in ein Restaurant gehe, wissen die, da ist Jan Hartwig, aber mich kleiner Zipfelklatscher mit 21 konnte keiner zuordnen. Ich war ein ganz normaler Bengel. So, und dann kam der und hat uns nicht gemustert von oben nach unten. Die haben sich hier verlaufen, die können sich das eh nicht leisten. Sondern hat er gesagt, na meine Herren, gut angekommen. Erstmal ein schönes Tannenzäpfle gegen den Durst bei dem Wetter. So, und dann haben wir uns 4 Bier reingezogen und waren glücklich. Weil der hat schon mal das Eis gebrochen. Der hat uns einfach so genommen, wie wir das in dem Moment gebraucht haben. Wir haben danach immer noch ein Glas Champagner getrunken. Aber es war das richtige Entree von einem Menschen, der die Situation gelesen hat, der uns eingeschätzt hat und der uns mitgenommen hat und abgeholt hat und so ein bisschen unter den Arm gegriffen hat und uns diesen Mittag dann erst ermöglicht hat, so richtig zu genießen. Und das werde ich nie vergessen.
Das gehört ja zum Erlebnis dann dazu. Du sagst das ja gerade. Also auch wenn man bei dir reinkommt, suchst du dir deine Mitarbeiter dann auch so aus, dass du sagst, ich will auch so Leute, die ist natürlich schwierig zu finden.
Ja, aber das ist automatisch so. Wir sind ein extrem junges Team und gerade der Service, also ich habe ein fantastisches Team in Küche und Service, aber gerade der Service ist extrem sympathisch, extrem nahbar. Aber was ganz wichtig ist, mindestens genauso wichtig, super gut geschult. Das heißt also natürlich die Professionalität, die Eloquenz, die Expertise, die muss da sein. Aber darüber hinaus musst du was haben, was du ein bisschen auch mitbringen musst und nicht so wirklich lernen kannst, sondern du musst einfach ein nahbarer Typ sein, eine tolle Frau und ein toller Mann, der einfach auf Menschen zugehen kann und Freude hat, anderen Menschen eine gute Zeit zu geben. Das steckt in dir drin und das kann auch nicht jeder.
Bevor wir jetzt gleich in das richtige Gespräch gehen, haben wir noch ein kleines Ding. Wir würden gerne wissen, unser Podcast heißt Geschmeidig. Was bedeutet für dich, wir fragen das jeden, Geschmeidig? Ist ja eher so ein bayerischer Begriff. Jetzt kommst du aus Niedersachsen. Mhm. Da sagt man dann vielleicht geschmeidig, ja. Aber gemeint ist das Gleiche am Ende.
Ja, und gemeint ist für mich ein Zustand, finde ich. Etwas. Für mich ist die Definition von geschmeidig, ist, wenn irgendwas so geschmeidig daherläuft. Das heißt, wenn der Tag geschmeidig, also für mich hat der Tag heute geschmeidig begonnen. Ich habe ein Küsschen bekommen von meinem Lieblingsmenschen, von meiner Tochter und von meiner Frau, bevor es jetzt noch einen an die Löffel gibt. Nein, aber das ist, dann habe ich einen guten Kaffee getrunken, ich habe eine tolle Kaffeemaschine, die haben mir meine Freunde und meine Familie zum 40er geschenkt. Dann guckst du aus dem Fenster, dann scheint die Sonne, dann habe ich so einen Termin für heute, auf den ich mich gefreut habe. Dann habe ich einen kleinen Bummel auf dem Viktualienmarkt gehabt und habe eine Fischsemmel gegessen, wie wir schon besprochen haben. Das ist ein geschmeidiger Start in den Tag. Das ist für mich geschmeidig.
Willst du, dass deine Gäste am Ende rausgehen aus deinem Restaurant, auf die Straße und sagen, das war ein geschmeidiger Abend.
Absolut, absolut. Weil das wünscht sich doch jeder, oder? Dass es einfach so schön ist und dass es einfach so zeitlos oder so kurzweilig ist und dass man sagt, ich hatte einfach jetzt gerade eine schöne Zeit, von mir aus eine geschmeidige Zeit. Und einfach mal, ja, also das kostet auch Geld bei mir natürlich, aber das ist doch ein Invest in dich selber und in deine Lebensqualität und in deinen Körper ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, weil natürlich sind wir auch ein bisschen in der Unterhaltungsindustrie, bei mir werden auch die Kalorien nicht gezählt. Es ist von allem ein bisschen zu viel, vielleicht ein bisschen zu viel Wein, vielleicht ein bisschen zu viel von hier und von da, aber es gibt dir eine gute Zeit und es gibt dir ein geschmeidiges Gefühl. Und ich finde, ich kann Menschen überhaupt nicht verstehen, die sich das selber nicht wert sind. Natürlich ist das nicht was für jeden, das kostet sehr viel Geld, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, klar. Aber ein Champions-League-Finale kostet Geld.
Olympische Spiele?
Ein Wiesenbesuch mit Kindern kostet Geld, ja. Und wie oft und wie schnell geben Menschen, die sagen, ich würde für ein Essen so viel Geld nicht ausgeben, wie viel Kohle verballern die am Tresen irgendeines Clubs am Wochenende im Wiesenzelt oder für schlechtes Essen, ja? Nimm doch mal die, ich liebe Döner, ich liebe Burger, ich liebe Pizza, aber lass doch mal die weg, die wirklich beschissen schmecken und schlecht gemacht sind auf dem Buckel von leidenden Tieren. Nimm doch das alles mal weg und pack das mal in eine Spardose und leg den Fünfer oder was das mittlerweile kostet für deine Schachtel Kippen noch dazu. Und dann machst du am Ende des Jahres mal eine Ausschüttung. Dann kannst du locker zum Jan Hartwig gehen.
Und hast einen tollen Abend,
einen geschmeidigen.
Jetzt wollen wir mal schauen, wie eigentlich dieser Jan Hartwig, der hier so klar und deutlich und sympathisch sitzt, eigentlich dieser Jan Hartwig wurde, den man ja inzwischen weit über die deutschen Grenzen hinaus kennt. Ich glaube, inzwischen kommen sie zu dir mit kleinem Anzug und wollen dann irgendein Bierchen, weil sie nervös sind, bei dir zu sein, die jungen Nachfolger. Du kommst aus Helmstedt, wir haben es gesagt, in Niedersachsen. Wie ging das los? Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, Menschenskinder, kochen wäre was für mich?
Ja, schnell, weil mein Vater ist Koch. Und dass diese Thematik Essen und Trinken hat bei mir in der Familie immer eine große Rolle gespielt. Die hatten immer extrem viel Arbeit, aber es wurde immer darauf Wert gelegt, dass die Familie zumindest zu einer Mahlzeit gleichzeitig an den Tisch kommt. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und dieser Akt von Essen und Trinken, der war bei uns immer heilig. Und ich habe Schulfreunde gehabt, die ich sehr schätze und sehr geschätzt habe. Da war das gar nicht heilig und das habe ich damals schon sehr, sehr irritierend wahrgenommen, weil es haben dann teilweise schon wirklich, der Bruder hat auf dem Sofa gesessen und gegessen, der Sohn hat sich eine Schüssel davon genommen und hat vom Computer gegessen, die Schwester hat gesagt, sie hat keinen Bock, weil ihr das nicht schmeckt, sie hat sich was bestellt und die Eltern haben irgendwo, so das fand ich, das wäre bei uns undenkbar gewesen, weil ich finde dieses, auch selbst ganz ehrlich, auch selbst wenn es mal nicht so gut schmeckt, einem persönlich, ich finde immer noch diesen Akt, jemand nimmt sich die Zeit dafür, für dich was zuzubereiten, finde ich extrem heilig und extrem wichtig. Und deswegen bin ich auch, ganz viele Menschen sagen natürlich, dich kann man ja nicht einladen zum Essen. Das ist völliger Bullshit. Völliger Bullshit. Weil das Letzte, was ich erwarte, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, wo ich weiß, da kocht jemand für mich, ist, dass irgendwas aus meinem Kochbuch gekocht wird oder so. Und das will ich auch gar nicht. Ja? Aber wenn ich sage, weißt du, ich lade dich zum Essen ein mit deiner Frau, weil meine Frau macht die besten Fleischpflanzer, oder ich bin der beste Mann, den du am Grill jemals finden wirst. Oder meine Tochter backt die besten Plätzchen und ich mache einen super Tomatensalat. Dann bin ich dankbar, weil ich weiß, was dazugehört, wenn man sagt, ich überlege mir was, ich kaufe was ein, ich suche die Zutaten aus, die Tomate nehme ich, die auch, die nicht, die auch. Und dann setzt du dich hin oder stellst dich hin und machst dir Gedanken, was kann ich damit machen? Was könnte ihm schmecken, was könnte ihr schmecken? Und dieses wirklich, diese Nächstenliebe, ich lade Leute zu mir ein in mein Haus, in meine Wohnung und koche was für die. Deswegen bin ich der glücklichste und dankbarste und demütigste Gast, den ihr haben könnt. Und das ist das Letzte, was ich will, ist, dass einer dann, oh yeah, und ich kann das auch ganz gut und du musst wissen, ich bin Hobbykoch. Und ja, gibt's auch. Schön, cool. Neulich war ich eingeladen, wir haben Super Bowl-Finale geguckt, da hat einer fantastisch gekocht. Junkfood, Stadionessen, aber auf absolutem High-Level, ja, Philly Cheese Sandwich mit Wagyu Beef und fantastische Nachos mit Bison Bolognese und wirklich, wirklich geil. Auch das kann ja hinreißend sein, aber ich bin auch sehr dankbar, wenn einer sagt, mein Bruder ist der beste Bäcker der Welt, mein Schwager ist der beste Bauer der Welt, hier hast du ein geiles Brot, hier hast du eine geile Butter und ich habe einen tollen Schnittlauch im Garten und da machen wir jetzt eine Mahlzeit draus. Weltklasse.
Erinnerst du dich noch, was das Erste war, was du in der in der Hartwigschen Küche gekocht hast? Was war so die klassische Bolognese? Also bei mir, glaube ich, war es, ich habe irgendwann mal angefangen, es war halt mein Lieblingsessen, so, sowas als Kind.
Ja.
Und wie alt warst du?
Ja, ich war so 5, 6, also dass ich so mitgeholfen habe. Wahrscheinlich jünger, weil ich kann euch sagen, dass meine Tochter jetzt schon gerne mithilft. Also die macht natürlich kleinste Arbeiten, aber die hat riesen Spaß irgendwie so... so ein bisschen so rumzurühren und rumzumatschen natürlich noch, aber sie ist da schon sehr, sehr differenziert und hat wirklich Lust. Also sie kann Schnitzel panieren und sie kann, neulich hat sie die Fleischpflanzer gewürzt. Die
mit
kommt dann.
Mit zwei.
Ja, die hat da Bock drauf. Die macht das sehr gut. Und die hat dann, sie macht das nicht selbstständig, ne? Die sagt sich jetzt nicht, gib mir mal das Paniermehl rüber. Aber die macht das, wenn man ihr das zeigt, macht die das. Und sie weiß, dass man sich vorher die Hände wäscht und sie ist dann wirklich sehr akribisch und hat da eine Ruhe und eine Ausdauer. Manchmal ein bisschen zu viel, weil wie gesagt, Fleischpflanzer neulich, sie hatte den Auftrag, ein bisschen Salz reinzumachen und hat da so viel Freude dran gehabt, dass du dann irgendwann stoppen musst, weil sonst hast du Salz mit Fleisch und nicht Fleisch mit Salz. Und deswegen sage ich, meine ersten Erinnerungen waren so mit 5, sage ich mal. Wahrscheinlich durfte ich auch früher schon irgendwas, mal die Pfeffermühle umdrehen oder vielleicht mal irgendwie eine Karotte ins Wasser schmeißen oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall frühe Kindheitserinnerungen.
Aber wenn ich dich jetzt schon höre, die Tochter hilft mit und da die Frage muss natürlich kommen, wer kocht denn bei euch zu Hause?
Fast keiner. Also schon wir zusammen, ja, ab und an, muss ich sagen, aber wir gehen auch sehr, sehr viel essen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass keiner natürlich, entweder wir kochen zusammen, also wirklich meine Frau, mein Kind und ich, meine Tochter und ich, und dann ist es so eine Art Freizeitgestaltung auch. Man muss sagen, meine Frau kocht jeden Tag für unsere Tochter, dann bin ich aber bei der Arbeit. Und wir nutzen die Zeit dann, weil wir eh draußen sind und gehen dann oft essen. Aber das ist seltenst in Restaurants wie dem meinigen, sondern eher dann wirklich, Hirschgarten ist bei uns Fußwegnähe, eine Schnitzelsemmel oder ein Händel oder ein Obersten oder ein Steckerfisch. Oder halt wirklich, der berühmte Nachbarschaftsitaliener oder irgendwas, auch mal ein Schnitzel. Also wir sind sehr, sehr viel draußen, weil A, habe ich dann auch nicht die Lust, den Bock noch ewig in der Küche zu stehen. Will das meiner Frau auch nicht zumuten. Und ich bin auch gern unter Leuten. Du bist den ganzen Tag irgendwie beschäftigt und dann freust du dich, deine Familie zu sehen. Und dann machen wir oft einen Ausflug und sind dann einfach auch draußen und gehen dann natürlich auch irgendwo zu Kollegen oder in Ausflugsgaststätten. Einfache Sachen. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr einfacher Gast. Das heißt nicht, dass ich keinen Anspruch habe. Im Gegenteil, ich bin stocksauer, wenn das nicht vernünftig gemacht ist, weil ich immer der Meinung bin, dass es eben keinen Unterschied gibt, ob du einen Steinbutt in die Pfanne legst und eine Champagnersoße drüber machst und vielleicht noch ein Löffelchen Kaviar oder ob du eine fantastische Gulaschsuppe machst, weil beides muss sorgfältig gekocht sein, beides kann hinreißend und toll sein und beides ist wenn es gut und sorgfältig und präzise gemacht hat, großes Kochen.
Hast du das Gefühl, dass wenn du irgendwo hinkommst und dich jemand erkennt, dass die nervös werden, so wie du damals beim Wohlfahrt, dass die, also nur, wenn du jetzt als Gast bei denen sitzt in ihrem Restaurant, dass die sich denken, oh mein Gott, ey, jetzt darf, Freunde, der Hartwig ist da, jetzt darf gar nichts schief gehen.
Ja, aber das ist ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für alle Beteiligten. Ich kann mich erinnern, und mein Schwiegervater hat uns zu seinem Geburtstag eingeladen in ein Lokal in Südtirol. Die haben, die verbringen sehr viel Zeit in Südtirol. Und da war das Essen schon abgemacht. Es war ein Italiener und da war das Essen abgemacht und da sollte es Carbonara, also alles, was jeder mag und was wir gerne mögen. Ne? Also vorweg eine Carbonara und hinterher irgendwie ein Saltimbocca oder so weiter. So, und dann hat der halt gesagt, ja, ich komme mit meiner Familie und mein Schwiegersohn ist auch dabei, der Jan Hartwig, um Gottes Willen. Da hat der alles umgestellt, ohne das abzuklären und dann gab es Fancy Food. Und das fand keiner geil. Und das ist so schade, weil wirklich mir tat mein Schwiegervater so leid, weil er sich so drauf gefreut hat, das zu machen, was unsere Seelenwärmer sind. Und die haben es einfach gut gemeint und dachten, ne, dem Jan Hartwig kannst du ja keine Carbonara vorsetzen, ist ja viel zu einfach. Und das ist so der Trugschluss. Warum? Wer sagt das? Ich bin so happy mit einem geilen Gulasch, mit einer Carbonara, mit einer tollen Suppe, mit einer, ich bin wirklich eine gute Brotzeit, ja.
Bin du bist so eigentlich damit. Leicht zu haben, wie wir in Bayern sagen.
Ja, oder? Voll. Und, ja. Und ich finde es so schade, wenn einer sich so überkandidelt. Und ich sage immer, ganz oft gehe ich essen und habe dann so einen Teller vor mir und denke mir, mach doch den Scheiß weg und den Scheiß weg und den Scheiß. Und was dann bleibt, das legst du auf den Teller. Und die meisten Leute verstehen das nicht und sagen, das wäre doch viel zu einfach. Nee, es ist nicht, weil in der Einfachheit liegt natürlich auch die Komplexität. Ja. Und umso weniger du auf den Teller legst, umso weniger Fehler darfst du machen.
Jan, du hast nach deiner klassischen Ausbildung, also als klassischen Kochausbildung, hast du in einem Offizierscasino gearbeitet.
Mhm. Ja, weil ich musste, muss man sagen. Ne? Damals gab es ja noch den Grundwehrdienst, also das war meine Bundeswehrzeit.
Aber hieß es dann sofort, ab in die Küche?
Nee, ich hatte, also das waren damals war der Grundwehrdienst 9 Monate und 6 Monate davon waren Grundausbildung und die war für alle gleich. Das war dieses berühmte Biwak draußen, wir hatten es im Winter, es war furchtbar. Arschkalt war es und dann pennst du draußen und musst laufen, bis dir die Füße bluten. Ja, und dann war natürlich drei Monate war das, genau. Die Grundausbildung war 3 Monate und dann das letzte halbes Jahr war dann quasi diese Weiterverwendung oder wie, ich bin da raus aus dieser Bundeswehr-Lingo auch. Aber dann hast du quasi deinen Dienst angetreten und das war bei mir im Offizierscasino, Gott sei Dank. Weil ich konnte natürlich im entferntesten Sinne irgendwie mit meinem Beruf weitermachen, nämlich kochen. Auch wenn das ein bisschen anders war, aber es war zumindest keine Mannschaftsheim oder keine Kantine, sondern es war ein Offizierscasino, wo auch à la carte Speisen angeboten wurden. Ich konnte mich da ziemlich mit einbringen und habe dann bei der Verabschiedung so ein feierliches Gelöbnis gekriegt mit einer besonderen Auszeichnung und damals noch eine Urkunde unterschrieben von Rudolf Scharping, den damaligen Verteidigungsminister, ist alles schon ewig her. War eine tolle Zeit, ja, weil die haben mich da wirklich geliebt, weil ich mir da einfach ein bisschen Mühe gegeben habe. Ich war in der Heeresflieger-Waffenschule und dann durfte ich Hubschrauber fliegen und dann haben sie gesagt, worauf hast du nochmal Lust? Ja, ich will nochmal fliegen und vielleicht will ich nochmal schießen und dann einen Nachmittag, dann bin ich Hubschrauber geflogen, durfte Panzer fahren, durfte schießen und so. Das war so ein kleiner Jungstraum, ne? Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ansonsten, ja, es reißt sich schon raus aus deinem Beruf. Also ich hatte eine tolle Ausbildung und war dann so wie am Gummiband nach hinten gezogen und habe darauf gewartet, loszuexplodieren und dann musste zur Bundeswehr. Hat mich in dem Moment schon ein bisschen genervt, aber ich konnte das machen, was ich geliebt habe.
Aber du bist ja dann relativ schnell explodiert, um bei deinem Wort zu bleiben, denn die Geschichte, wir haben ja ein paar, man muss vielleicht auch dem Zuhörer mal ein paar so Eckdaten geben. Du warst ja mehrfach Koch des Jahres. Du bist, glaube ich, jetzt seit dir das 50. beste Lokal der Welt und ich glaube das 3. beste in Europa oder so. Es ist ja unglaublich und immer wieder mit super Köchen zusammengearbeitet, gelernt. Du warst hier in München im Bayerischen Hof, Atelier. Da ging es echt
dann. Das war meine erste Küchenchefstelle.
Ich wollte gerade sagen, da ging es dann so richtig los, oder?
Ja, absolut. Also alles ist wichtig. Ne? Jede Station war wichtig. Auch sicherlich sehr prägend die 7 Jahre als Sous-Chef bei Sven Elverfeld im Aqua, der jetzt gerade seinen Rücktritt offengelegt hat.
Ja. Wolfsburg, ne?
Wolfsburg im Ritz-Carlton Hotel, genau. Und dann eben 7 Jahre Bayerischer Hof, erste Küchenchefstelle. Ich habe 2014 angefangen und 2017 dann den 3. Stern gekriegt. Das war natürlich wirklich Gänsehaut immer noch, wenn ich drüber nachdenke. Wahnsinn.
Wow. Aber wie jetzt, das interessiert mich mal. Wenn du da Küchenchef bist, weißt du, wann der Michelin-Tester kommt? Nee. Kennst du ihn? Nee. Sind es immer die gleichen? Sind die besonders auffällig? Machen die, wie man sich das so in all diesen Filmen da vorstellt, bei wie heißt der Film mit der Maus, die so kocht?
Ratatouille.
Da ist ja der große, was weiß ich, Krückenkritiker und ja. Den sieht die auch aus, wie man sich, sind die so in Wirklichkeit oder sind die unscheinbar? Nee, könnte ich das machen?
Ja, könntest du. Definitiv. Du, es gibt Leute, das was die alle gemeinsam haben und deswegen ist das auch die gültige Währung international anerkannt gleichermaßen bei Gästen, bei Köchen, bei Restaurateuren, weil das eben alles Profis sind. Du musst, um das zu machen, eine Berufsausbildung haben, einen Abschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung in dieser Sparte. Das ist allerdings egal, ob du Koch bist oder Sommelier oder Restaurantfachmann, also Kellner oder vielleicht ehemaliger Hotelier, aber du musst diesen Job gelernt haben. Und das bringt natürlich eine andere Expertise mit sich, als wenn du sagst, ich bin jetzt Fußballkritiker und habe selber noch nie einen Ball getreten. Ja? Insofern, nee, aber du siehst es nicht. Das kann wirklich, also das, ich meine, es sind auch nur Menschen. Das heißt, manchmal hat man eine Vorahnung, ja. Dieses Thema, also mit den Stornogebühren, wir nehmen ja eine Stornierungsgebühr. Das heißt, wenn du jetzt, du hast 48 Stunden Zeit, die Reservierung kostenfrei zu stornieren oder auch vielleicht zu reduzieren, wenn du sagst, wir kommen zu dritt und ihr seid nur zu zweit, kann ja alles mal passieren. Aber für mich ist das, wir haben so ein limitiertes Platzangebot und ich muss da einfach mich schützen und wir müssen einfach auch planen. So, früher war das gang und gäbe, da gab es sowas nicht, da war das gang und gäbe, du reservierst für 2, kommst alleine, sagst, ah Mist, der Ralf hat abgesagt, jetzt bin ich alleine hier. Dann hast du schon so gedacht, so dieses typische, da sitzt jetzt so ein Herr, so mittleren Alters, ja, so ein bisschen honorig, da hast du schon so ein bisschen gemutmaßt. Heute ist das, also A, reservieren die ganz normal alleine, weil ich habe sowieso Single Diners.
Die kommen immer alleine?
Nee, die kommen auch zu, ich hatte auch schon mal Leute, die waren zu dritt da. Aber in der Regel war das, man muss sagen, das kostet ja für die auch Geld. Und eigentlich ist es ein Besuch alleine. Mehrmals im Jahr. Jeder Besuch ist ein Testbericht. Und wie gesagt, früher haben die dann einfach zu zweit reserviert, um den Schein zu wahren. Und wenn du wusstest, der ist dann alleine da, dann hättest du dir deine 2 plus 2 zusammenrechnen können. Heute ist es selbstverständlich, dass Menschen auch alleine essen, Männlein wie Weiblein. Heute ist es selbstverständlich, und das machen im Übrigen auch Kritiker, dass Essen fotografiert wird. Und das ist alles ganz normal. Früher warst du ja, also du bist ja eher auffällig, wenn du dein Handy nicht zückst und ein Foto machst.
Du hast gerade gesagt, die kommen dann mehrfach im Jahr. Kommen die mehrfach bei dir vorbei?
Eigentlich ja.
Also, immer der gleiche?
Nein. Also die haben dann selbst auferlegtes Hausverbot. Wenn die da waren, dann dürfen die, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber die kommen dann erstmal nicht mehr, eben damit es nicht auffällt.
Und die geben sich auch danach nicht zu erkennen?
Das kann passieren, aber dann sind die Arien gesungen. Also es gibt schon, ich habe es zweimal in meinem Leben erlebt, ja, hallo, mein Name ist Taufik Khalil, ich komme vom Guide Michelin. Dann geben sie dir die Karte wie Zivilpolizisten, ja, oder den Ausweis in dem Fall. Und dann sagen sie, ja, wir sind ja jetzt, ist ja jetzt vorbei. Also die sagen nichts, ne? Die sagen nicht, war großartig, war scheiße, das sagen die nicht.
Und du stehst da und denkst dir,
okay, krass, ja, habe ich vielleicht vermutet oder auf den wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Und dann, wie gesagt, das ist zweimal in meinem Leben vorgekommen, sagen die, ja, wie läuft's denn so? Erzählen Sie mal, wie sieht's denn aus so? Also alltägliche Fragen, die auch die Branche beschäftigen. Haben Sie genug Personal? Wie schaut's denn aus? Der Laden ist ja heute Abend voll. Ist er denn morgen auch voll? War er denn gestern auch voll? Wie geht's Ihnen denn so wirtschaftlich? Wie läuft denn alles? Haben Sie irgendwelche Veränderungen geplant? Ganz normale Fragen. Aber wie gesagt, dann ist ja der Drops gelutscht. Ja, dann kannst du nichts mehr machen. Und ich habe einmal gefragt, sagen Sie doch mal, wie war's denn? Und das werde ich nie vergessen, dann hat er gesagt, wissen Sie, Herr Hartwig, wir sind ja nicht zum Kritisieren da, wir sind ja zum Empfehlen da. Und eins ist ja auch klar, wir machen diese Büchlein ja nicht für Sie, sondern für die Gäste. Wir wollen ja Restaurants empfehlen. Das ist alles. Mhm. Ne? Also da sagt dir keiner was, mach mal weniger Salz dran oder mach mal ein bisschen mehr Säure oder so, das sagt dir keiner.
Wenn du das Gefühl hast oder... Ich weiß schon ungefähr, glaube ich, was ich jetzt als Antwort kriege, aber ich frage trotzdem mal. Wenn man das Gefühl hätte, man hätte eine Ahnung, dass da jemand sitzt.
Dann bist du nicht gut beraten, irgendwas in Frage zu stellen, weil dann kannst du dir selber beantworten, dass du dann auch diese Auszeichnung nicht verdient hast. Wenn ich jetzt mehr, ich kenne die Frage und ich kann das ablesen, was du fragen möchtest, aber diese berühmte extra Nocke Kaviar oder dann, scheiße, ist mein Fisch frisch genug, ist meine Soße lecker genug, dann hast du ein Problem.
So in der Küche, alle Leute, hey, da sitzt der sowieso.
Furchtbar. Dann hast du es nicht verdient, ganz ehrlich, dann hast du es nicht verdient.
Das heißt, du hast logischerweise, wenn man in diesen Sphären kocht wie du mit diesem Restaurant, jeden Tag, ja, es gibt immer so schön 10% gibt es nicht, aber die willst du auch geben.
Ja, und man muss sich mal vor Augen führen, weißt du, wenn der FC Bayern heute Abend sang- und klanglos gegen Köln untergeht mit 8-0, was nicht passieren wird, aber sagen wir, es ist so, dann heißt das ja noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem das Triple gewinnen können. Also wenn ich heute Abend sang- und klanglos untergehe, dann ist es nicht gut. Das ist schon extrem konstant und ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass ich 2017 mal 3 Sterne mit dem Bayerischen Hof gekocht habe, dann 18, 19, 20 auch. Und dann in meinem Lokal, jetzt hätte ich fast gesagt neuen Lokal, mittlerweile sind wir ja auch im vierten Jahr, nach 5,5 Monaten wieder den 3. Stern erreicht habe. Das ist eine Sache, ich kann mir nicht die goldene Schallplatte an die Wand hängen und den Boxgürtel in den Keller hängen, sondern ich muss das jeden Abend, jeden Mittag muss ich das bestätigen.
Das ist ja genau der Punkt, den viele mit diesem Superberuf Spitzenkoch immer wieder zusammenbringen, ist dieser unmenschliche Druck. Viele sagen, ja, kennen wir vom Fußball, der Druck. Aber ihr habt ja schon auch den Druck. Du willst auch von dir, das haben wir jetzt schon erfahren, jeden Tag das Bestmögliche deinem Kunden geben, ein tolles Erlebnis, sie kommen zu dir. Aber der Druck ist schon, wie ist der bei euch? Wir haben ein paar Namen genannt, Witzigmann etc. Ist da auch jeder anders?
Ja, also klar ist jeder anders. Und ganz ehrlich, Druck, ja, Druck. Also ich brauche Druck, um morgens aus dem Bett zu kommen. Ne, ich bin kein faules Schwein, ganz und gar nicht, aber da die Japaner nennen das Ikigai und ich finde, das sollte jeder Mensch haben und das möchte ich meinen Kindern vermitteln, dass du einen inneren, eine intrinsische Motivation haben musst, morgens deinen Arsch hochzubringen. Ich könnte nie das Haus verlassen, nie, undenkbar, ohne das Bett aufzuschütteln und das Bett zu machen. Ich könnte nie aus dem Haus gehen, ohne mich geduscht zu haben. Ich könnte nie aus dem Haus gehen, ohne irgendwie, es gibt so gewisse Rituale, ohne das bin ich nicht bereit für den Tag. Ohne das wird's, jetzt kommen wir auf vorhin, nicht geschmeidig. So, und ich brauche so einen Ablauf, ich bin ein strukturierter Mensch, ich bin bestimmt nicht mir Schugge im Kopf und muss jetzt 30 Mal zurücklaufen, weil ich gucke, ob der Herd noch an ist und so, obwohl ich ihn gar nicht angemacht habe. Aber ich brauche gewisse Strukturen in meinem Leben, damit das so läuft, wie ich das möchte. Ganz einfach. Damit ich meinen Tag so bestreiten kann, wie ich möchte. Und dazu gehört auch ein Antrieb, eine Motivation. Sei es, ich muss die Kleine in die Kita bringen. Sei es, ich habe einen Termin und muss hier beim Podcast sein. Ich hasse es, auch zu spät zu kommen. Und oder sei es, dass ich heute meinen Job habe. Ich fange zum Beispiel auch jeden Tag an mit einer Dusche natürlich und die beende ich mit einer eiskalten Dusche und nicht nur 2 Sekunden mal irgendwie den kleinen Finger drunter halten, sondern das ist für mich so ein Raustreten aus der, also A, unabhängig davon, dass es gesund ist, ja, es ist gut fürs Immunsystem, es bereitet dich irgendwie auf den Tag vor, aber es ist für mich einfach so Raustreten aus einer Komfortzone. Und ich bin jemand, der sich gerne selber in den Arsch tritt, weil ich hasse Bequemlichkeit, ich hasse Langeweile, die kommt bei mir nicht auf, weil wenn ich am Strand liege und sage, boah, ist das Fahrt, dann nehme ich mir ein Buch oder einen Podcast oder ich laufe oder ich gehe ins Wasser oder ich mache irgendwas. Und wenn ich mich an den Tresen setze und ein Bier trinke, scheißegal, aber ich hasse das, ich lasse es nicht so weit kommen, dass ich Langeweile habe. Und das passiert auch nicht. So, ich bin ein Mensch, der muss sich immer wieder selber challengen. Und wenn es darum geht, morgens seinen Piepmatz und das kalte Wasser zu halten, das ist wichtig für mich. So, ohne das kann ich den Tag nicht bestreiten. Ja. Ich mache das nur nicht, wenn ich frei habe oder krank habe, weil das ist ein anderer Schalter, der umgelegt ist. Das ist, wenn ich frei habe, dann bin ich in einem ganz anderen Modus. Dann habe ich einen ganz anderen Zustand von meinem Geist und von meinem Körper. Ganz anders. Und dann gönne ich mir das und ahle mich da drin, wenn ich 5-6 Minuten heiß dusche. Morgens sage ich, ich habe keinen Bock, ich habe nie Bock drauf, kalt zu duschen. Nicht einmal. Da gewöhnst du dich auch nicht dran. Ich habe nie Bock, kalt zu duschen. Ich mache es trotzdem jeden Tag, weil ich das ganz wichtig finde. So, und jetzt zurück dazu. Druck ist wichtig, ich brauche das. Es gibt positiven, negativen Stress. Der positive überwiegt, der positive scheucht mich aus dem Bett, der positive spornt mich an zur Höchstleistung, der positive motiviert mich selber und lässt mein Team motivieren. Weil nur wer selber motiviert ist, kann andere Menschen motivieren. Das kannst du wahrscheinlich als Sportkenner am allerbesten beurteilen. Aber es kann auch natürlich in die andere Richtung kippen. Negativer Stress, Burnout. So weit würde ich es nicht kommen lassen. Bevor ich das so empfinde, würde ich Landschaftsgärtner werden oder irgendwie an alten Autos rumschrauben, worauf ich immer Bock hätte. Ja? Fakt ist aber auch, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das zu sagen, ich habe Druck, ja, aber was habe ich denn für einen Druck? Ich bin doch kein Unfallchirurg, der von eben auf jetzt über Leben und Tod entscheiden muss, der am offenen Herzen operiert, der sagen muss, nehme ich jetzt die Oma oder das kleine Mädchen, wer hat mehr Chancen, diesen grausamen Unfall zu überleben. So, also von was reden wir? Wenn die Taube durchgebraten ist, ist das ärgerlich, aber dann mache ich eine neue. Ja, wenn der Gast sich beschwert, ist das ärgerlich, aber dann sage ich, tut mir leid, das war auch nicht in meinem Sinne. Der Anteil der Rechnung geht auf mich, sie kriegen noch ein Glas Champagner oder irgendwas. Ja, so, und ich will auch gar nicht, dass jeder rausgeht und jeder Mensch sagt, es schmeckt gut. Ich bin ja kein Nutella-Glas, ja, ich will ja gar nicht jedem gefallen. Aber dieser Druck, ich finde, da nehmen wir uns Köche oft viel zu wichtig, dass man sagt, ja, wenn ihr überlegt, was ich für einen Druck habe und das müsst ihr müsstet mal mit mir tauschen. Also bei mir geht es nicht um Leben und Tod. Ich habe einen wunderschönen Beruf. Ich kann mit meinen Händen und mit meiner Kreativität und mit meinem Hirnschmalz vorhergehend tolle Sachen entstehen lassen und Leuten wie euch eine Freude machen. Und das, finde ich, ist ein großes Privileg. Druck habe ich, ja, aber Druck haben andere auch und das sollte man nicht überbewerten.
Wenn man den 3. Stern bekommt, das erste Mal, wie fühlt sich das an?
So wie beim 2. Mal, beim 3. Mal. Ja, das klingt jetzt sehr...
Ja, oder du, ist es vielleicht beim 2. Mal sogar noch besser, weil es dann bestätigt?
Ja, okay, natürlich, wenn es so wirklich unter die... Klar, es ist ein bisschen was anderes, wenn es auf den eigenen Bierdeckel geht, ne? Ist ja klar. Also in meinem eigenen Laden war es sicher noch mal besonderer. Aber ganz ehrlich, der 3. Stern ist fantastisch, kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Das war der 1. aber auch. Weil du musst ja erstmal irgendwie Bezirksliga gewinnen, damit du dann in die nächste Klasse aufsteigst. Und du musst ja erstmal 2. Bundesligameister werden, um dann in die 1. aufzusteigen und dann, ne? So, und das ist fantastisch. Also es ist einfach immer noch ein Riesenprivileg, diesen Job zu machen, weil ich sehe Beruf als Berufung und wir müssen nun mal arbeiten, auch ich habe nicht geerbt, ich bin nicht reich geboren, ich muss hackeln dafür, dass ich meine Miete bezahlen kann und meine Familie ernähren kann Und das zu machen mit etwas, was dir am meisten Freude macht im Leben, finde ich extrem privilegiert.
Kann man ganz vereinfacht jemandem erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Stern, zwei Sternen und drei Sternen? Lässt sich das schmecken? Lässt sich das sehen? Lässt sich das fühlen? Was macht den Unterschied zwischen einem Ein-Sterne-Restaurant und einem Drei-Sterne-Restaurant?
Mit Sicherheit alles, was du gesagt hast. Sehen, fühlen, schmecken. Ich bediene mich da der Erklärung, weil es gibt eine, das Guide Michelin, die sagen, ein Stern ist, glaube ich, eine herausragende Küche, eine herausragende Küche. Ich will das jetzt gar nicht schmälern, mir fällt nur der genaue Wortlaut wirklich nicht ein. Zwei Sterne ist herausragende Küche, bla bla bla, einen Umweg wert. Drei Sterne, fantastisch, 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 eine Reise wert. Und so ist es auch. Leute setzen sich im Flieger von Taiwan, von Chicago, von Hamburg von mir aus, aber auch von Mexiko, von New York und kommen zu mir zum Essen, weil sie das erleben wollen, weil das eine Reise wert ist. So, was macht das so reisenswert, was macht das so einzigartig? Eben die Einzigartigkeit. Der Guide Michelin sagt selber, und das sage ich auch, wenn mich jetzt einer fragt, so wie ihr, ein Zwei-Sterne-Kochkopf kann fantastische Produkte, kann den Fisch perfekt garen, kocht eine leckere Soße, hat kreative Gerichte. Aber ein Drei-Sterne-Koch, dessen Gericht hat ein geschärftes Profil, du hast eine Einzigartigkeit, du hast einen Wiedererkennungswert und ich würde mir anmaßen, dass ich jeden Teller, wenn ich ein Foto sehe, eines Drei-Sterne-Koches von Kollegen von mir in Deutschland, dem Koch zuordnen kann. Und das kann ich mit den Zwei-Sternen nicht. Ich kann dir genau sagen, das ist Sven Elberfeld aus Wolfsburg, das ist Thorsten Michel aus Bayersbronn, das ist Kevin Fehling aus Hamburg, das ist Clemens Rambichler aus dem Waldhotel Sonora, kann ich mit hundertprozentiger Trefferwahrscheinlichkeit den Leuten zuordnen. Und das kannst du bei zwei Sternen und bei einem Stern nicht.
Du, das klingt so ein bisschen nach Bayern München, Real Madrid, PSG, ja, Chelsea, auch, oder? Das ist schon hier, das ist schon Champions League.
Mhm. Absolut. Wie kommst du jetzt, du hast ja dann deinen eigenen Stil. Der Antwort nämlich, jeder hat so ein bisschen seinen Stil, du erkennst sofort, um beim Fußball zu bleiben, die spielen mehr offensiv.
Ja, und die Bildsprache, die Anrichteweise und letztendlich auch, ich meine, die Produkte, wie gesagt, du kannst ja das kochende Salzwasser nicht neu erfinden, ja. Mit Sicherheit gibt es, ich habe heute Abend Taube auf der Karte, mit Sicherheit haben das zig andere Restaurants auch, mit drei Sternen, mit zwei Sternen, mit einem Stern, aber du kannst schon auch sehen, dass es ein Jan-Hartwig-Teller ist. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Gradlinigkeit hast, dass du eine einzigartige Tellersprache hast, dass du natürlich auch immer wieder so ein bisschen die gleichen Kombinationen eingehst und sagst, das ist so ein bisschen meine Stilistik. Meine Gerichte sind immer sehr säurebetont und ich habe es nicht so mit der Süße, weil ich das einfach frischer und animierender finde, wenn du über ein langes Menü, die Leute sitzen ja 4, 4,5, manchmal 5 Stunden bei mir, wenn du dann einfach auch noch Lust zu essen hast, so viel wieder zum Thema, du gehst hungrig raus aus dem Laden, mit Sicherheit nicht. Jeder hat so seine Stilistik, jeder sollte eine haben und das ist der erste Schritt, wo du sagst, ich würde mir sogar noch mehr anmaßen. Ich würde auch sagen, ich war neulich mal essen in einem Zwei-Sterner, das war fantastisch. Fantastisches Essen. Aber es gab so viele Einflüsse, die ich sofort erkannt habe. Bisschen von da, bisschen von da, bisschen von hier, bisschen von mir, wo ich gesagt habe, es ist fantastisch gekocht. Super Qualität der Produkte. Bombe abgeschmeckt. Du wirst nie 3 Sterne kriegen. Wenn du nicht anfängst, mal deinen eigenen Weg zu gehen und nur links und rechts zu schauen, du wirst nie 3 Sterne. Habe ich dem gar nicht gesagt. Würde ich auch nicht tun. Weil das nicht meine Aufgabe ist. Ich hatte einen fantastischen Mittag. Und so habe ich es auch in Erinnerung, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass dieser Mensch keine 3 Sterne kriegen wird.
Aber was ist dann da Jan-Hartwig-Weg? Wir haben vorhin schon ein bisschen, du hast immer wieder die Tiere erwähnt, du hast, glaube ich, schon so ein Thema, die Tiere, dass den Tieren gut, Tierwohl kam so ein bisschen raus, glaube ich.
Und regional, ne? Hast du ja auch gesagt, Deutschland.
Ohne Dogmatismus. Also ich mag auch Sojasauce und ich mag auch Produkte nicht von fern her, weil ich absolut Quatsch finde, eine Melone aus Tokio einzufliegen, die hervorragend schmeckt, die esse ich auch, aber die esse ich dann in Tokio. Ja, ich war letztes Jahr viel unterwegs, auch in Asien. Ich liebe diese ganzen Früchte. Aber dann esse ich sie dort. So. Und ich finde, wir haben die tollsten Erdbeeren, wir haben den besten weißen Spargel, wir haben großartiges Wild, wir haben großartiges Lamm, wir haben großartige Geflügel, wir haben fantastische Süßwasserfischqualitäten, Saibling, Forelle, Huchen, Waller, Zander, alles ist bei uns vor der Haustür. Ich bekomme meinen Fisch vom Schliersee und nicht aus dem Pazifik. Warum? Warum sollte ich? Und da sind wir wieder beim Thema, das Gras ist grüner. Mach mal eine Forelle-Weltklasse. Ja? Warum immer gegrillte Rotbarbe aus dem Atlantik oder so, die perfekt schmeckt. Ich liebe es. Ich liebe Portugal. Wir sind fast jedes Jahr im Urlaub dort. Und da liebe ich Garnelen und Seezunge und gegrillte Rotbarbe und alles. Das liebe ich. Aber warum soll ich denn hier nicht stolz sein auf unsere Forelle, auf unseren Saibling, auf unseren Huchen, auf unseren Karpfen, auf unseren Hecht? Also das macht viel mehr Spaß und viel mehr Sinn, finde ich, für mich. Und dann bist du automatisch in einer Nachhaltigkeit und in einem Tierwohl drin. Weil es ist nicht nachhaltig, weder für Mensch und Tier, wenn du sagst, ich fliege mir die Produkte aus 12.000 Kilometer ein.
Mittlerweile ist Deutschland so ein bisschen ein Land der TV-Köche. Jede Woche eine andere Show, ach, jeden Tag eine andere Show. Da gibt es ein paar Namen. Du hast auch schon mit Tim Melzer Kitchen Impossible. Hast du gewonnen?
Habe ich, ja. Er vergisst es immer wieder. Aber es ist ja schon ewig her, es war 2018.
Ja, aber,
ich habe gewonnen, ja.
Hat das die Sichtweise, diese ganzen Kochsendungen, was gibt es da noch alles, The Taste und The Löffel und wie ich immer sage und alles mögliche, hat das die Sichtweise aufs Kochen, auf Köche verändert?
Absolut. Absolut. Also schon Leute wie Biolek, wer den noch kennt, ja. Das sind ja Sachen, also ihr schon.
Die Ältere, wir Älteren,
also,
ja.
Ihr werdet lachen. Also ich habe Mitarbeiter, die sind 20, 21, die wissen nicht mehr, wer Harald Wohlfahrt ist. Ja, also der war neulich essen bei mir. Ich habe da mich ähnlich gefühlt wie damals da mit dieser Pilz-Situation. Und die Leute haben die Aufregung nicht verstanden, weil sie ihn gar nicht mehr kannten. Das muss einem auch bewusst sein, wie endlich das alles ist und wie schnell man, jetzt habe ich sicherlich ein Momentum und ich bin in meiner Szene jemand, definitiv. Aber das ist auch schnell wieder vorbei und da muss man sich auch drauf vorbereiten. Ja? Ich kann nicht erwarten, dass mir in 20 Jahren, wenn ich über den Viktualienmarkt schlendere, die Leute noch sagen, ah, schau mal, da ist ja der große Drei-Sterne-Koch. Ja, das ist aber schon 16 Jahre her oder was auch immer. Ja, keine Ahnung. Und insofern, das ist alles gut und alles hat seine Zeit, aber sicherlich, um die Frage zu beantworten, haben Leute schon wie Biolek, Kerners Köche und auch natürlich so Rampensäue wie und ich meine das wirklich mit Hochachtung, wie mein Freund Melzer und mein sehr guter Freund Tim Raue und solche Leute haben Wege geebnet, auch Steffen Hensler, ja, wo man sagt, Jamie Oliver ganz weit vorne, wo man sagt, das ist wieder en vogue zu kochen, sich hinzustellen, sich die Zeit zu nehmen, was zu machen, was zu probieren und es ist auch wieder cool. Köche sind ja auf einmal cool. Köche sind ja auf einmal, früher war das so, ja, da bist du unten in so einer schlecht belüfteten Keller-Dings gewesen, hast da so einen fetten, alten, saufenden Küchenchef gehabt, der rumgebrüllt hat und dir die Pfanne an die Rübe geschmissen hat. Ja, heute sind Köche ja Rockstars. So, und das ist auch ein bisschen überzeichnet und Quatsch, ja, weil ich bin kein Rockstar, ich bin ein hart arbeitender Handwerker, Familienvater. Und ich nehme meinen Job sehr, sehr, sehr ernst. Ich sehe mich alles aber nicht als Rockstar, ja. Weil ich führe überhaupt kein Rockstar-Leben, ja. Ich saufe nicht, ich rauche nicht, ich fahre nicht besoffen mit meinem Ferrari durch die Leopoldstraße, ja. Und ich schlage meine Mitarbeiter nicht. Aber es hat schon geholfen, diesen Berufsstand so ein bisschen interessant zu machen wieder.
Jan, wir haben in Deutschland, korrigier mich, also ich habe das gelesen, ich glaube ungefähr 300 Sterne-Restaurants. Ja. 14 davon werden von Frauen geführt. Wie ist das zu erklären? Denn die Mehrheit derjenigen, die zu Hause am Herd stehen, und da brauche ich keine Zahlen, das ist ein Bauchgefühl, sind die Frauen. Wie ist es zu erklären, dass es in der Spitzengastronomie, also ich meine, ich bin jetzt nicht gut in Mathe, aber 14 von 300 ist ja fast im Promillebereich. Mhm. Wie ist es zu erklären? Warum gibt es so wenig Taylor Swifts unter den Rockstars?
Ja, weil es furchtbar ist. Weil es natürlich, es ist furchtbar und es ist einfach, also ich kann es dir erklären, ich kann dir auf jeden Fall meine Meinung erklären. Was ich aber vorher noch vorwegnehmen möchte, ist, dass ich das beschissen finde. Weil ich finde, dass natürlich, es ist eine Männerdomäne, aber das ist ja viel zu einfach gesagt. Ja, also es ist auch Bullshit zu sagen, die Töpfe sind zu schwer, die Zeit, die Arbeit ist zu schwer. Das ist völliger Quatsch, weil ich kenne wirklich niemanden. Ich habe 4 Frauen bei mir im Team, im Küchenteam wohlgemerkt. Nur im Küchenteam. Und das sind alles tolle Mädels und die stehen ihren Mann und sind mehr, wenn ich das mal so salopp sagen darf, haben mehr Eier als mancher Kollege, männlicher Kollege. Und wenn mal ein Topf zu schwer ist, dann habe ich das noch nie, aber wirklich noch nie erlebt, dass man nicht hingeht und sagt, komm, ich nehme dir das gerade ab. Punkt. Punkt 2 ist, Frauen kochen mindestens genauso gut wie Männer, sind sensibler, sind aufmerksamer, sind oft fokussierter und haben ganz oft ein feineres Händchen, was so die feinen Details angeht. Ja? Können ein bisschen akkurater arbeiten, können feiner abschmecken. Frauen sind mega und Frauen sind vor allen Dingen für mich unabdingbar im Klima, weil man dann auch die ganzen aufbrausenden Jungs mit ihren Hormonen auch mal so ein bisschen zur Resonanz gezogen werden. So, aber was ist der Grund? Meiner Meinung nach ist der Grund, dass es nicht diskutierbar ist, wer die Kinder austrägt. Und da kommt dann die Problematik, dass sich viele Frauen dann am Ende des Tages für die Familie entscheiden, weil die dann ein Kind bekommen oder ein Kind bekommen oder mehrere Kinder bekommen, das natürlich auch im Idealfall gewollt ist, und sich dann für die Familie entscheiden. Und dann ist es aber meistens noch so, dass ja in aller Regel dann der Mann weiterarbeitet. Und da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, dass es natürlich nicht gerecht ist, dass Männer besser bezahlt werden als Frauen. Aber das ist dann wieder, dann greift das andere Rädchen ein, dass man sagt, okay, der Mann kann natürlich jetzt seinen tollen Anwaltsjob oder seinen tollen Sportkommentarjob oder seinen tollen Chefposten als Drei-Sterne-Koch nicht aufgeben, weil sonst würde uns ja so und so viel Gehalt wegbrechen und dies und das und dies und jenes. Also, dass die Frau das Kind austrägt und dann vielleicht noch ein paar Wochen oder ein paar Monate stillt und dann aber wieder an die Arbeit geht und der Mann ist zu Hause. Das ist einfach eine gesellschaftliche Sache und das ist einfach so, dass das jetzt in dieser Zeit so nicht gemacht wird. Und das alles ist einhergehend damit, dass man sagt, für viele Frauen, ich sage nicht für alle, weil es gibt fantastische Kolleginnen, es gibt auch tolle Drei-Sterne-Köchinnen, aber für viele Frauen ist dann Feierabend, wenn das erste Kind kommt. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Du hast auch einen Begriff gesagt, sensibel. Und da kommen wir einmal zu diesem Image, das ja bei vielen Starköchen ist. Du hast das schon angesprochen von den Kritikern. Viele haben ja auch das Gefühl, da geht's zu. Bundeswehr hat man schon, da wird rumgebrüllt, da werden Befehle rumgeschmissen. Da heißt schnell auf geht's und es schmeckt nicht und so. Ist das die Realität bei einigen, dass auch Frauen davor ein bisschen Angst haben? Natürlich gibt's taffe Frauen, aber Männer können da vielleicht ein bisschen hemdsärmeliger auftreten als vielleicht die ein oder andere Frau.
Also das ja, wobei man das relativieren und erklären muss. Ich finde, es gibt einen Riesenunterschied zwischen despektierlicher, unrespektvoller Sprache und klaren Kommandos. Ja, das hört sich so hierarchisch an und mir ist das bewusst, dass das viele Leute auch verschreckt und abschreckt. Aber jetzt reden wir wieder von Fußball. Jürgen Klopp stand mit Sicherheit nicht am Spielfeldrand und hat gesagt, könntest du bitte mal den Ball rüberpassen zu deinem Mittelfeldspieler, dann könnte der eventuell dem Stürmer die Flanke geben, damit der vielleicht ein Tor schießen kann. Würdest du das bitte tun? Magst du das mal machen? Der sagt, schieß jetzt. Und das ist ein Unterschied. Das ist klare Sprache. Ich habe da gar kein Problem damit. Ich habe mich da nie respektlos behandelt gefühlt gehabt, wenn mir einer gesagt hat, Soße jetzt. Wenn mir ein Chef gesagt hat, Soße jetzt, dann habe ich das nie als despektierlich empfunden oder wie redet der denn mit mir oder warum sagt er denn nicht bitte und danke. Weil ganz ehrlich, es ist ganz wichtig, es gibt eine Service-Sprache und es gibt auch eine Service-Ansprache und das sind einfach klare Kommandos, weil es ist einfach auch, also das interessiert ja auch nicht den Gast. Wo kommen wir denn da hin? Du warst schon in meinem Restaurant, Taufik. Hast mir ein tolles Buch vorbeigebracht. Du siehst ja, wie offen alles ist. Wir haben eine offene Küche.
Also Labor der Liebe so steht oben drüber.
Genau. Ich finde das ganz schlimm, wenn irgendwo eine Atmosphäre ist in so einer Küche wie im Hühnerhaufen, weil alle am Rumquatschen sind und dann rumdiskutieren, gibst du jetzt die Soße nach vorne oder soll ich das machen? Nee, warte mal, ich war ja schon auf dem Weg. Das ist Bullshit. Aber wirklich, klare Sprache ist ein ganz großer Unterschied zu, da geht es zu, wie unrespektvoll und von oben herab. Und das ist was ich zutiefst ablehne auch.
Warum?
Nicht heißt, dass ich immer den richtigen Ton treffe. Ich bin auch nicht unpässlich und ich bin auch nicht frei von Fehlern. Aber ich habe zumindest die Fähigkeit zu sagen, du, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, tut mir leid. Und Körperlichkeiten ja so schon mal gar nicht. Also,
warum eigentlich Labor der Liebe? Das klingt super.
Das klingt hervorragend. Ich fand es erst ganz furchtbar, muss ich sagen.
Liebe geht durch den Magen.
So ist es, ja. Ich hatte einen sehr, sehr schönen, weinseligen Abend mit einem guten Freund, dem Stefan Strumberg, begnadeter Künstler, der sich ganz großartig mit eingebracht hat, was Kunstwerke angeht in meinem Restaurant. Und der hat an diesem besagten Abend gesessen und hat gesagt, du brauchst noch einen so ein Schlagwort, so ein Hashtag, was die Leute mit dir und dem Laden in Verbindung bringen. Labor der Liebe. Da sage ich, Quatsch, das Letzte, was ich will, ist so ein elaborierter, ich bin kein Pinzettenkoch und ich bin, das ist das Letzte, was ich irgendwie ausdrücken will, ne? Nee, und denk mal drüber nach und du bist so der Laborant und dann kommen deine Helfer und deine Mitarbeiter und dein Team und dann seid ihr da alle am Operieren an so einem Teller und so. Und dann habe ich das ein bisschen auf mich wirken lassen, fand das eigentlich ganz cool. Mittlerweile ist das nicht mehr wegzudenken und ist eine Benchmark und irgendwie auch eine Art Markenname geworden. Die Menschen bringen das damit in Verbindung. Und immer wieder, gestern Abend, das letzte Mal passiert, dürfen wir ein Foto mit ihnen machen, selbstverständlich sehr gerne. Da hier unterm Labor der Liebe, sagen dann die Gäste, ja. Also wirklich schön.
Wir haben mal gesagt, wir machen so eine Stunde. Wir könnten jetzt, glaube ich, noch zwei oder drei machen hier. Ich habe aber noch zwei ganz wichtige Fragen.
Ich auch noch eine. Vielleicht. Ja,
ich fange jetzt mal an. Zwei ganz wichtige Fragen. Was ich immer finde, wenn ich diese ganzen TV-Köche sehe, die machen einen riesen Geschiss heutzutage um den Begriff. Und die Leute draußen, die allerwenigsten, wissen eigentlich, was es ist. Umami. Mhm. Früher gab es süß und salzig und sauer. Heute ist ja bei Melzer und Co. ist ja alles Umami. Ja, also ich habe immer das Gefühl, wenn sie nicht wissen, wie es schmeckt, dann ist es auf jeden Fall Umami. Was ist dieses Umami?
Ja, Umami beschreibt eigentlich diese Vollmundigkeit. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr umami-reiche Speisen.
Kommt das aus Japan? Das klingt für mich japanisch.
Ja, ja. Das ist dieser voll umfassende Geschmack. Das ist nämlich alles, ne? Das ist, wenn das ganze Maul voll Geschmack ist. Und Sachen wie zum Beispiel Parmesan, getrocknete Tomaten, die haben im Übrigen auch eine natürliche Glutaminsäure, also natürliches Glutamat. Glutamat ist ja sehr verpönt, aber eine getrocknete Tomate, ein Parmesankäse, das hat natürliche Glutaminsäuren, die den gleichen Effekt erzielen. So, und diese Pizza Perversio, würde ich sagen, ist sehr umami-reich.
Zweite Frage. Riesenstreitpunkt bei vielen Leuten. Der eine macht so, und dann kommt der andere und sagt, aber das Steak, vorm Grillen, salzen oder danach?
Immer vorher. Immer vorher. Ich finde immer vorher, aber im allerletzten Moment vorher. Nicht würzen und dann liegen lassen und dann siehst du richtig, wie sich oben das Wasser sammelt, sondern würzen und dann angrillen. Aber ich bin mir bewusst, dass es auch mit Sicherheit Kollegen gibt, die fantastisch ausgezeichnet sind und sagen, was erzählt der Trottel da jetzt? Bin ich mir bewusst. Ich habe so gelernt, ich mache es immer weiter so. Für mich macht es Sinn. Ich finde, und mir hat wirklich mein Ausbilder gesagt, und ich finde, das ist so. Den Geschmack, den du am Anfang nicht reinbringst, den kriegst du auch nicht mehr rein. Und insofern, ich würde es vorher salzen. Und am Ende des Tages muss man aber auch ganz ehrlich sagen, auch da, das ist Kochen und keine Rocket Science. Mach das so, wie du möchtest. Und wenn du das immer so gemacht hast, weil deine Oma dir das so beigebracht hat, dann mach das. Ich kann es scheiße finden, aber das gibt mir noch lange nicht das Recht zu sagen, dass mein Weg der einzig wahre ist und dass du das ab jetzt bitte gefälligst so zu machen hast. Ich möchte nicht, dass mir irgendwer erzählt, das Steak darf man vorher nicht salzen, und ich würde einen Teufel tun zu sagen, du Trottel, musst es vorher salzen. Würde ich nicht tun, das sage ich meinen Mitarbeitern, ohne das Trottel, aber in meinem Laden läuft so, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist doch nicht, wenn du das heute anders machst oder zu Hause anders willst, dann mach das bitte.
Also ich mache es jetzt so, jetzt habe ich es endlich mal gelernt von einem absoluten Fachmann. Und jetzt kommt meine, vielleicht die letzte Frage, denn wir heißen ja Geschmeidig der Mehr als Fußball-Podcast, und jetzt ging es ja bisher um alles andere als auf Fußball. Du kommst aus Niedersachsen, du lebst aber jetzt in Bayern. Hast du eine Affinität zum Fußball, und wenn ja, wohin? Niedersachsen gibt es ja auch ein paar bekannte Mannschaften, ja. Die bekannteste natürlich in Bayern.
Ja, ja, absolut. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Niedersachsen, wie du sagst. Bei mir gibt es das, ich bin in der Nähe, in Helmstedt geboren, aber in der Nähe von Peine aufgewachsen. Und da gibt es zwei Lager, das sind die besten Freunde. Also ein ganz, ganz toller Freund von mir ist Eintracht Braunschweig-Fan. Ich war immer Hannover 96. Das gibt so die zwei Lager, ne? 96 oder Braunschweig.
Die können sich nicht leiden, ne?
Die können sich überhaupt nicht leiden. Ich würde sogar sagen, es ist schlimmer als Schalke und Dortmund.
Oder Bayern und 60.
Oder Bayern und 60.
Noch schlimmer.
Es ist wirklich übel. Und ich war immer Hannover-Anhänger und hatte auch mal eine Dauerkarte. Das hat sich dann leider irgendwann aufgelöst aufgrund meiner Berufswahl, weil du dann einfach die Wochenenden keine Zeit mehr hattest. Aber ich bin als kleiner Junge mit meinem Opa ins Niedersachsenstadion gegangen und fand das wirklich großartig. Es ist natürlich nicht ganz so einfach heutzutage als 96-Fan. Die Zeiten, die ganz glorreichen, sind schon lange vorbei. Und ich bin auch nicht mit allen Entscheidungen dieser Clubführung einverstanden, um das mal gelinde zu sagen. Aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Ich habe auch noch andere Arbeitsplätze und ich habe noch andere Wohnorte gehabt. Ich habe mal in Wolfsburg gearbeitet. Bitte don't judge me, soll mir keiner übel nehmen. Mit dem VfL konnte ich noch nie was anfangen. Vielleicht auch, weil es ein bisschen zu nah dran war an Hannover. Man muss aber auch sagen, dass der Niedersachse an sich zwei Bögen macht und zwei Städte. Das ist Salzgitter und Wolfsburg. Wobei Wolfsburg wesentlich schöner ist. Wolfsburg hat viel mehr zu bieten, als man denkt auf den ersten Blick. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen so eine ein bisschen Retortenstadt, ja. Also es gibt, wo soll die Altstadt herkommen, wenn die Stadt im Zweiten Weltkrieg entstanden ist? Wo soll diese Tradition herkommen, fußballtechnisch gesehen, wie jetzt bei englischen Clubs oder natürlich auch beim FC Bayern oder bei Hannover 96, immerhin von 1896 natürlich. Das geht ja gar nicht, ja. Und deswegen wäre das auch ungerecht, da Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber, und ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, ich bin mittlerweile 12 Jahre Wahlmünchner und kann mich sehr, sehr, sehr gut arrangieren mit dem FC Bayern und bin großer Sympathisant.
Champions League trifft Champions League. Was für ein Gespräch. Wir haben ich glaube, nicht mal die Hälfte aller Fragen gestellt, die wir haben. Also ich lade dich hiermit ein zur zweiten Folge.
Ja, gerne.
Also
gerne,
das das würde ich, ja, ich habe noch 1000 Fragen. Ach Gott, über unflätige Gäste, über wie entwickelt sich Geschmack, wie kommst du Ideen, ja, wie gehst du mit solchen Leuten um? Also das müssen wir unbedingt machen. Jan, das war großartig. Es ist jetzt, wir schauen mal auf unsere Uhr, es ist kurz nach 12, es ist zu spät für Weißwurst, aber ich habe jetzt Hunger. Ich habe jetzt nach dieser Zeit Hunger.
Irgendwas gibt's jetzt. Jan, vielen herzigen Dank.
Sehr gerne.
Sehr sympathisch, sehr, sehr, sehr offen, gerne. Sehr direkt, sehr ehrlich.
Vielen Dank.
Wunderbar. Weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön, euch auch. Vielen Dank für das angenehme Gespräch, für die guten Fragen. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal, danke.
Und immer geschmeidig bleiben.
Geschmeidig, der Mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalil.